Hallo und herzlich willkommen hier bei FunkUp, dem Campus Radio Potsdam, mit mir, dem Erik und...
Der Mary.
Der Mary oder der Marianne?
Mary, machen wir einfach.
Okay, machen wir es diesmal einfach. Zu einem komplizierten Thema, hoffentlich oder vielleicht jedenfalls. Modernes Theater, Untertitel, warum sind da immer alle nackt? Ja, dazu haben wir uns hier zu einem kleinen Kamingespräch eingefunden und wir fangen an mit etwas Musik von The Band. Stage Fright, Lampenfieber.
In the heart of a lonely kid, he suffered so much for what he did. They gave this plowboy his fortune and fame. Since that day he ain't been the same. See the man with the stage fright, just standing up there to give it all his might. And he got caught in the spotlight. When we get to the end, you wanna start all over again. I've got fire water rate on my breath, and the doctor warned me I might catch a death. He said you can make it in your disguise, just never show the fear that's in your eyes. See the man with the stage fright, standing up there to give it all his might. He got caught in the spotlight, but when we get to the end, he wants to start all over again. Now if he says that he's afraid, take him at his word. And for the price that the poor boy has paid, he gets to sing just like a bird. Sweating and your mouth gets dry. Fancy people go drifting by. Moment of truth is right at hand. Just one more nightmare you can stand. See the man with the stage fright, just standing up there to give it all his might. He got caught in the spotlight. But when we get to the end, he wants to start all over again. You wanna try it once again. Please don't make him stop. Let him take it from the top. Let him start all over again.
Ja, The Band war das und bei mir sitzt immer noch die Mary, haben wir jetzt uns drauf geeinigt. Du studierst etwas?
Ich studiere Theaterwissenschaft an der FU Berlin und habe da gerade meinen Bachelor gemacht. Und zum Theater gekommen bin ich eigentlich seit meiner frühesten Kindheit. Bei uns in der Stadt gab es ein Stadttheater und da bin ich immer jeden Sonntag hingegangen und habe mir da verschiedene Stücke angeschaut. Und ganz besonders habe ich immer gemocht das Puppentheater, Fata Morgana. Und das besondere Highlight so als Fünfjährige war dann immer, man durfte nach der Vorstellung dann dem Kasper immer die Hand schütteln. Und das hat mich ganz besonders fasziniert.
Also du hast der Hand des Kaspers, der Handpuppe, unter der ja noch eine Hand war, hast du dann die Hand geschüttelt.
Genau, ja.
Okay. Ja, und wie ging das dann weiter? Also wie hat sich dann deine Theaterleidenschaft weiterentwickelt und wie bist du dem, sag ich mal, auch noch heute so verbunden?
Also ich habe dann auch weiterhin an diesem Stadttheater in den Ferien immer mitgespielt. Da gab es so verschiedene Stücke, die da inszeniert wurden, meist so Kinderstücke, die Schüssel und der Löffel und so weiter. Ist jetzt nicht so bekannt.
Was waren das so für Rollen, die du dann übernommen hast?
Ach, das waren meistens schon Nebenrollen, weil ich auch noch sehr klein war und so weiter. Und
muss man sich das so vorstellen, so dass du so Bäume gespielt hast oder wie?
Ich meine, genau, so Bäume oder einmal habe ich bei so einem Tanztheaterstück der Meisterkelch hieß das, da habe ich einen so einen Händler.
Kelch?
Meisterkelch.
Ja, du hast nicht den Kelch gespielt, du hast.
Nein, ich habe einen Händler gespielt, der quasi diesen Meisterkelch begutachtet.
Okay.
Genau, und da durfte ich dann so tanzen und ja, Handbewegungen um diesen Meisterkelch machen. Und das war ganz toll, weil es war auch ohne Sprache, sondern einfach nur so. Ja, durch Tanz ausgedrückt.
Tanztheater.
Ja.
Und wie ging das dann weiter?
Dann habe ich eigentlich viele Jahre mit Theater nichts weiter zu tun gehabt und habe mich dann eher auf Musik konzentriert. Ich habe dann Akkordeon gelernt, bin dann aufs Musikgymnasium gegangen, Klarinette gelernt und Klavier. Und dann habe ich angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren mit Hauptfach Musik und Nebenfach Theater. Mhm. Und im Rahmen dieses Studiums habe ich dann ein Projektsemester gemacht im Bereich Dramaturgie für die Stücke Der Sturm und Sommernachtstraum von William Shakespeare. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, gut, okay, Theater ist eigentlich das, was mich doch mehr interessiert als die Musik, weil ich auch gemerkt habe, dass ich Musik so theoretisch nicht untersuchen konnte. Mhm. Und dass ich mir das mit Theater eher vorstellen konnte. Und dann habe ich mich entschieden, nach Berlin zu gehen, weil ich auch glaubte, dass ich da eine viel größere Möglichkeit habe, auch Theater zu sehen. Mhm. Weil in Hildesheim, da wo ich studiert habe, da gab es nicht so viele Theater. Und da hat man einfach diese kulturelle Vielfalt nicht.
Ja. Und ab wann, also von welchem Zeitraum reden wir da? Ab wann warst du in Berlin?
Ich bin seit 2009 in Berlin, eigentlich noch gar nicht so lang. Also jetzt knapp 3 Jahre im April 2009 bin ich dann hierher gekommen.
Und ich sag mal, wie oft gehst du denn jetzt so ins Theater? Oder also machst du selber auch noch Theater oder bist du nur noch Zuschauer?
Also gerade ist es so, dass ich eigentlich nur Zuschauer bin und sehr viel schaue und analysiere so, um dann jetzt eigentlich auch bald irgendwie selber was zu machen.
Mhm.
Genau. Und wie oft gehe ich ins Theater? Also das ist immer zeitabhängig natürlich. Es gibt Wochen, da gehe ich 3-mal ins Theater pro Woche und dann gibt es wieder Wochen, wo ich gar nicht gehe oder nur 1-mal. Das ist also ganz verschieden. Es kommt auch ganz drauf an, was gerade interessant ist, was gerade an Neuproduktionen an den verschiedenen Häusern gemacht wird und so weiter. Davon ist es abhängig.
Was siehst du so gerne? Also so von der Machart oder vom Inhalt her, was fesselt dich da?
Ja, das ist ganz verschieden. Also ich gehe zum Beispiel sehr gern in die Volksbühne und schaue mir das Stück von René Polisch an. Das ist ein Autorenregisseur, der sozusagen seine Stücke selbst schreibt und auch inszeniert und sozusagen die Stücke auch nicht von anderen Regisseuren inszenieren lässt. Außer ein einziges Mal, die Stadt als Beute, die hat er von dem anderen Regisseur Stefan Pucher inszenieren lassen. Und das muss aber so schrecklich gewesen sein, dass er dann gesagt hat, gut, okay, aber jetzt mache ich das alles selber.
Ja.
Genau. Und was sind das für Stücke? Eigentlich sagt man bei seinem Oeuvre oder Werk, dass das so ist, dass er eigentlich die Stücke, die er hat, immer weiterschreibt. Also eigentlich ist es ein großes Stück und er beschäftigt sich damit immer wieder mit denselben Fragen. Es geht häufig um Kommunismus, im Gegensatz zum Kapitalismus und so weiter.
Ja, da sind wir ja schon richtig schön in der Gegenwart angelangt. Genau das soll ja auch jetzt Thema sein. Also das Ganze hatte angefangen, dass wir uns mal ein bisschen unterhalten hatten. Und ich meinte, ich weiß eigentlich gar nicht, man stellt sich eigentlich Theater immer so ein bisschen, ja, man weiß eben nicht, wie man sich's vorstellen soll. Man weiß es einfach nicht, wenn man nicht so regelmäßig ins Theater geht oder gar nicht. Und mich hatte mal interessiert, wie eigentlich das moderne Theater aussieht. Man hat ja viele Klischees auch im Kopf da gleich. Und genau, was jetzt so aktuelle Strömungen sind, was ist jetzt tonangebend, wie ist da die Entwicklung, geht es aufwärts, abwärts oder dreht sich im Kreis? Das wollen wir auf jeden Fall jetzt in der nächsten Stunde besprechen. Vorher aber noch ein ganz kleines bisschen Musik. Bad Actors, das soll kein schlechtes Omen sein, von Flying Lotus. Also es gibt zwei Bilder, die man vielleicht jetzt so als Außenstehender im Kopf hat von modernem Theater. Entweder man denkt, es ist eigentlich eher unmodern und es ist halt so dieser typische Wiederaufführungsbetrieb von alten Klassikern mit Kostümen und alle reden geschwollen. Oder man hat das ganz gegensätzliche, gegenteilige Bild im Kopf. Da sind alle nackt und schreien und Blut und irgendwie... ja, am Ende wird der Entensong gespielt. Der Ententanz. Erstmal so als kleines Beispiel meiner eigenen Fantasiewelt. Inwiefern trifft das zu oder trifft das nicht zu? Ist es wirklich so, dass das eine oder das andere überwiegt oder ist es dann doch wieder ganz anders? Momentan, in der Gegenwart.
Also ich würde nicht sagen, dass man so eine Polarisierung aufmachen kann. Ich glaube, es gibt da auch ein ganz gutes Mittelding, obwohl es auch eher das eine Extrem mit diesem Blut und ja, diesem Geschrei gibt. Das Weitere mit dem Blut und dem Geschrei, das ist eigentlich eher der Performance-Kunst zu ordnen, was wiederum eigentlich eine Strömung im modernen Theater ist oder dass man Theater heutzutage einfach auch als Performance-Kunst bezeichnen würde. Mhm. Wo kommt das her? Also die Avantgarde seit den 1970er Jahren, daraus hat sich das entwickelt. Und was zum Beispiel zu sagen ist, es gibt eine wichtige Performance-Künstlerin, die das sozusagen etabliert hat. Das ist die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramović, die heutzutage auch als die Mutter der Performance-Kunst bezeichnet wird. Die hat das sozusagen in den 70er Jahren zusammen mit ihrem damaligen Freund Ulay propagiert. Mhm. Und die macht halt wirklich so ganz exzessive Sachen.
Nimm mal ein Beispiel.
Ein Beispiel sind zum Beispiel die Seven Pieces. Da stellt sie auch wiederum Performances von anderen Künstlern, die aber damals in dieser Zeit so noch nicht bezeichnet wurden, nach. Die waren in den Nullerjahren im Museum of Modern Arts zu sehen in New York. Da setzt sie sich zum Beispiel hin und hat ein Lederkostüm an und ihre Vagina ist sozusagen freigelegt und sie hat eine Kalaschnikow sozusagen in der Hand und dann sitzt sie einfach ganz provozierend da.
Also sie hat sich selber einfach hingesetzt. Als Ausstellungsgegenstand sozusagen.
Richtig, genau. Aha. Und darauf folgend gab es in den 2010, im Jahr 2010, gab es da auch eine Performance, das heißt The Artist is Present. Mhm. Da setzt sie sich einfach auch ins MoMA und die Leute können sich ihr gegenübersetzen und sie anschauen. Darüber wurde jetzt auch einen Film gemacht und der wurde auf der Berlinale gezeigt dieses Jahr und hat auch einen Bären gewonnen.
Okay.
2012.
Das war ja so, dass sie dann auch nicht weggeht, ne? Dass sie irgendwie sehr wenig isst und so weiter, oder?
Richtig, genau. Sie geht nicht weg und sitzt da die ganze Zeit. Sie geht nicht zur Toilette, sie isst nichts, sie schläft nicht und schaut, die sitzt einfach nur da. Also sie ist präsent.
Und wie viele Stunden am Stück?
7 Stunden.
Dann geht sie nach Hause?
Ja.
Aha, okay.
Genau. Und den nächsten Tag geht die Prozedur genauso weiter.
Ja. Okay, also das ist sozusagen ein Einfluss, der das Theater etwas wilder gemacht hat momentan. Aber ist das denn, ist das denn jetzt immer noch so? Sagt man sich immer noch so, modernes Theater muss so aussehen oder das ist irgendwie gerade State of the Art oder sagt man, ach, das ist doch jetzt auch schon, das haben wir jetzt auch schon 1000 Mal gemacht, jetzt müssen wir mal wieder irgendwie uns was Neues ausdenken?
Ja, natürlich gibt es da viele Nachahmer und so weiter. Aber das ist natürlich nicht das, was jetzt prädestiniert im Theater ist. Mhm. Also es gibt da noch vieles dazwischen, zwischen eben diesem Konservativen und diesem Extrem, sage ich mal.
Mhm.
Und was wäre da zu nennen? Da gibt es eine Vielfalt. Ich weiß gar nicht, wo ich da als erstes anfangen soll. Zum Beispiel gibt es, wie eben ich vorhin schon besprochen habe, dieses Autorenregisseur-Theater. Mhm. Da gibt es René Polisch, wie schon gesagt, und auch Christoph Schlingensief, der leider 2010 verstorben ist.
Mhm.
Und dann gibt es noch Fritz Carter alias Arnim Petras, das ist der Intendant des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin.
Mhm.
Der schreibt sozusagen unter dem Synonym Fritz Carter seine Stücke und lässt die dann aber inszenieren. Also entweder er inszeniert sie selber oder lässt sie inszenieren. Das ist also nicht ganz so extrem wie bei Polish.
Mhm. Aber wenn er sie selbst inszeniert, tut er das dann auch unter dem Namen Fritz Carter oder unter seinem richtigen Namen?
Unter seinem richtigen Namen.
Aha. Ist ja auch interessant. Du hattest so wie gesagt, das Maxim Gorki Theater, das sei ein bisschen komisch, was die da machen?
Ja, was heißt komisch?
Ich meine, du hattest ein bisschen Probleme damit, meintest du mal.
Genau, ja, ich weiß nicht. Ich kann auch gar nicht wirklich so richtig beschreiben.
Also das Maxim Gorki Theater in Berlin, sollte man jetzt vielleicht sagen. Man kann uns ja weltweit hören hier.
Genau.
Berlin, Deutschland.
Ja, das ist ja schlimm, wenn das jetzt jemand hört und ich jetzt sage, was ich nicht mag daran. Genau.
Naja, und ich meine, es geht ja einfach darum, also ein bisschen sich die momentane Theaterszene ein bisschen anzugucken und zu sehen, was ist da eigentlich gerade spannend, was gibt es da Neues, was findest du gerade für Tendenzen spannend?
Richtig. Vielleicht kann ich doch noch was dazu sagen.
Ja.
Ich finde, es ist immer sehr plakativ, was sie da machen und was ich auch sehr schwierig finde und was sie sehr oft im Programm haben, sie machen halt sehr viele Romanadaptionen.
Mhm.
Keine Ahnung, was wäre da zu nennen. Von Clemens Meyer, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Stück heißt, gibt es Romanadaptionen oder auch von anderen Autoren. Und ich finde es immer schwierig, einen Roman auf die Bühne zu bringen, weil da zerbricht irgendwie so eine Vorstellungswelt. Und das ist vielleicht so ähnlich, wie wenn man ein Buch verfilmt. Ja, das ist irgendwie nicht so das Wahre.
Ja.
Und deswegen mag ich das vielleicht nicht so gern.
Okay, ein paar Figuren hattest du ja jetzt auch schon genannt. Wenn ich jetzt mal so frage, wer gibt denn gerade so den Ton an? Also wer ist da, also welche Regisseure oder Intendanten oder Schauspieler oder Autoren machen gerade Sachen, wo du sagst, das ist wirklich was Neues, das ist spannend?
Okay, vielleicht könnte man da drauf eingehen, auf das Theatertreffen. In Berlin. Es gibt ja jedes Jahr das Theatertreffen in Berlin. Da werden sozusagen die 10 renommiertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum, also auch aus Österreich und der Schweiz, nach Berlin eingeladen und hier gezeigt. Und da ist dieses Jahr ja eine ganz interessante Mischung zu sehen. Zum Beispiel eine Neuinszenierung von den 3 Stücken von Sarah Kane. Das ist eine britische Gegenwarts-Dramatikerin. Und die hat drei Stücke geschrieben, und zwar ist es Gesäubert, Psychose 448 und jetzt fällt mir das dritte gerade nicht ein. Genau, und über diese drei Stücke macht Johann Simons, der Intendant der Münchner Kammerspiele, sozusagen, hat ein Stück gemacht zusammen, und das ist sozusagen eine Neuinszenierung dieser Stücke, und das wird dann auch im Mai in Berlin gezeigt. Und ich bin schon ganz gespannt, ich habe es noch nicht gesehen.
Warum bist du darauf gespannt? Was ist da das, der Reiz da dran?
Also ich glaube, generell ist es sehr schwierig, diese Stücke auf die Bühne zu bringen, weil man muss dazu sagen, die Autorin, die war manisch-depressiv und hat sich auch selbst umgebracht. Und die Besetzungen sind ganz schwierig. Also das, zum Beispiel das letzte Stück, diese Psychose 448, dazu gibt es keine Rollen. Das ist eigentlich nur wie eine Collage aus verschiedenen Gedanken, die sie hat, wenn sie morgens um 4.48 Uhr aufwacht. Und diese Collage zu inszenieren, das, und wie man das auf verschiedene Rollen verteilt, das finde ich sehr interessant. Und das lässt sehr viel Potenzial für den Regisseur.
Das heißt, man könnte da jetzt zum Beispiel einen Chor hinstellen, der irgendwie wild was reinruft oder so.
Richtig, genau.
So als Beispiel. Also, ja, das... Genau, vielleicht sollten wir auch noch etwas stärker sozusagen auf den Inhalt aktueller Stücke. Also das ist ja immer was Unterschiedliches, ne? Einerseits hat man halt ein Stück und die Inszenierung. Man kann ja einen ganz alten Klassiker ganz irre inszenieren. Man kann aber auch ein neues Stück irgendwie relativ konventionell inszenieren. Was wird da so geschrieben? Also du hast jetzt gesagt, da gab es schon gar keine Akteure mehr. Ist das im Prinzip, ich hatte da auch irgendwie was gelesen, postdramatisches Theater. Ja. Also im Prinzip das, wie kann man sich das vorstellen, dass es dann Theater, wo im Prinzip gar keine Dramatik mehr vorhanden ist?
Doch,
also,
doch.
Also keine Handlung in dem Sinne.
Doch, die Dramatik ist schon noch vorhanden, bloß man nimmt, glaube ich, einfach neue Elemente hinzu. Ja, was fällt mir jetzt zum postdramatischen Theater ein? Dann können wir gleich weiter sprechen über den Regisseur Volker Lösch, der meiner Meinung nach postdramatisches Theater beziehungsweise auch dokumentarisches Theater, was wiederum zum postdramatischen Theater auch mit dazu zu zählen ist, macht. Genau, man muss sagen, Volker Lösch macht Stücke und verbindet diese mit realen Lebensgeschichten. Das heißt, er nimmt zum Beispiel das Stück Lulu von Frank Wedekind. Das hat er 2010 an der Schaubühne inszeniert. Und Lulu ist ja sozusagen die Kindsfrau, die Nutte und so weiter. Und dazu castet er sich Prostituierte, die sozusagen ihre Erfahrungen beschreiben, sich über Erfahrungen austauschen mit den Freiern oder mit ihrer, ja, in ihrer Arbeitswelt, Erfahrungen in ihrer Arbeitswelt. Und dieses Material verarbeitet er dann zusammen mit dem Stück Inhalt und verwebt das dann. Und die Prostituierten werden sozusagen auf die Bühne gestellt als Chor und sprechen diesen Text, den er collagenmäßig aus den Interviews zusammengestellt hat, als Chor. Und das ist auch ein Verfahren des postdramatischen Theaters. Ja. Schauspieler bzw. Laienschauspieler auch auf die Bühne zu stellen.
Okay, ich würde sagen, wir machen noch mal kurz ein bisschen Musik. Und zwar, da hattest du ein Stück von Reinhard May empfohlen, wo im Prinzip so ein bisschen erklärt wird, wie Theater funktioniert.
Zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern, so steht es reißerisch auf dem Programm. Modernes Schauspiel von Alfons Jondraschek und inszeniert ist es von Moro Schlamm. Und Jondraschek ist dem geneigten Theaterkenner wohl bestens bekannt, wird er doch gern zu Recht der Meister des irrealen Parasymbolismus genannt. da hebt sich zögernd schon der Vorhang, das Bühnenbild zeigt nirgendwo. Der Schauplatz ist bedrückend leer, es bleibt noch gut 20 Minuten so. Doch dann erscheint gleichsam dämonisch im jähen Wechsel des Rampenlichts ein Mime halblinks auf der Bühne und dann passiert lange Zeit nichts. Dann ruft er, ha, wo steckt denn der Verräter? Übrigens, der Held ist selbstverständlich nackt. Die Frage lastet bleischwer auf dem Publikum und damit endet der erste Akt. Die Frage lastet bleischwer auf dem Publikum und damit endet der erste Akt. Und jeder, der bis dahin folgen kann und der sich mit Bildung auskennt, er schätzt am ersten Akt vor allen Dingen, es liegt das ungestümes Temperament. Er schätzt am ersten Akt vor allen Dingen, es liegt das ungestümes Temperament. Da hebt sich gnadenlos der Vorhang, das Spiel nimmt unbarmherzig seinen Lauf. Der Held ist vorsichtshalber erstmal umgefallen und nun steht er langsam wieder auf. Und wie das Leben nun mal spielt, trifft er zufällig einen zweiten Nackedei. Die beiden üben laut Sozialkritik und schlagen Wurzelbaum dabei. Ein Kritiker klatscht stürmisch Beifall, ist im Innersten wild aufgewühlt, weil er hier all seine Probleme endlich so recht verstanden fühlt. Derweil robbt sich aus der Kulisse der tückische Verräter auf dem Bauch. Der Weg ist lang, da schläft er ein, ein Teil des Publikums tut das auch. Der Held nimmt sich schnell einen Plastikbeutel, darin wird der Bösewicht verpackt. Und er begießt ihn mit drei Eimern Farbe und damit endet der zweite Akt. Und er begießt ihn mit drei Eimern Farbe und damit endet der zweite Akt. Und jeder, der bis dahin folgen kann und der sich mit Bildung auskennt, der schätzt am zweiten Akt vor allen Dingen das gesellschaftskritische Moment. Der schätzt am zweiten Akt vor allen Dingen das gesellschaftskritische Moment. Im dritten Akt erfolgt die Läuterung des buntverpackten Bösewichts. Die Spannung wird schier unerträglich, man hört sie knistern, sonst hört man nichts. Die Läuterung findet im Plastikbeutel und zudem völlig geräuschlos statt. Wohl dem im Saal, der Butterbrote oder eine Thermosflasche bei sich hat. Als dann kommt ein maskierter Sprechchor und ruft, oh seht, der Held erfriert. Dabei war das nur wirklich nicht nötig, denn das Theater wird subventioniert. Ein Poltern hinter den Kulissen verheißt ein grässliches Schicksalssymbol. Denn nun kommt der tragische Höhepunkt, verkörpert von Frau Emma Pohl. Frau Pohl tritt von rechts auf die Bühne und ruft, das hier ist ein anständiges Haus. Und sie entkleidet sich zum Schrecken aller, doch da ist Gott sei Dank das Drama aus. Und sie entkleidet sich zum Schrecken aller, doch da ist Gott sei Dank das Drama aus. Und jeder, der bis dahin folgen kann und der bislang auch noch nicht kennt, der ist entweder nicht ganz klar im Kopf oder Theaterkassenabonnent. Der ist entweder nicht ganz klar im Kopf oder Theaterkassenabonnent.
Ja, Reinhard May, ganz großartig. Wie hieß der Song nochmal?
Zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern.
Grandios. Ja, du wolltest noch was dazu sagen?
Nein, eigentlich nicht. Also das ist so dieses... diesen Song hat mir eine Freundin empfohlen, die Jura studiert und eigentlich gar nichts mit Theater zu tun hat. Mhm. Und das spiegelt eigentlich ja dieses Bild von Theater ganz gut wider, wie du halt meinst, dass es dieses Extrem gibt, mhm, wo man überhaupt nichts mehr versteht und eigentlich gar nicht mehr weiß, was gemeint ist und sich einfach nur noch fragt, gut, okay, was wollen die mir damit sagen?
Mhm. Ich hatte auch gerade gesagt, also postdramatisches Theater, mal einfach auf Handlung verzichten vielleicht, dann gibt es ja vielleicht auch noch die Möglichkeit, auch mal, geht eigentlich auch Theater ohne Regisseur? Wird das versucht?
Ohne Regisseur nicht, aber es gibt durchaus Formationen, die sozusagen als Kollektiv arbeiten, also wo es mehrere Regisseure gibt.
Mhm.
Also wo dann nicht einer sagt, gut, okay, du musst jetzt dahin gehen und wir sprechen das so, sondern dass sie das als Kollektiv beschließen und einfach ja das zusammen erarbeiten.
Mhm. Ich komme auch da drauf, weil ich bin bei meinen Vorrecherchen über einen Begriff gestoßen, nämlich das Regietheater. Ich weiß nicht, ob das ist, was du vorhin meintest mit Autorenregie. Also Regietheater habe ich einfach immer wieder gelesen. Das scheint vor allem in den vergangenen Jahren, oder sage ich mal vergangenen 10, 20 Jahren, ein ziemliches Schimpfwort geworden zu sein, weil das so, also was sagt das? Das heißt, der Regisseur ist sozusagen, steht über dem Autor und hat sozusagen die Deutungshoheit über das Stück und es geht einfach darum, wie er es jetzt inszeniert und das ist eigentlich der eigentliche, ja, die eigentliche Pointe an der ganzen Sache und das eigentlich Interessante. So habe ich das Regietheater, diesen Begriff verstanden und ja, da wurde dann, wie ich halt gelesen habe, Kritik laut, dass die Inszenierung eigentlich vom eigentlichen Inhalt irgendwie total ablenkt. Und das soll halt auch genau dieses Theater sein, wo dann dauernd Nacktheit und Brutalität drin vorkommt. Und ich habe ein Zitat gefunden von Peter Stein. Inzwischen kann ja am Theater jeder machen, was er will, aber in der ganzen Welt wird das deutsche Regietheater inzwischen verlacht. Ist das immer noch so? Ist das überhaupt so? Oder wie würdest du das sehen?
Also ich glaube, das ist nicht mehr so. Das ist auch ja wirklich ein sehr veralteter Begriff. Mhm. So und
ich habe ihn letztens nochmal irgendwo gehört.
Ja, man hört es immer wieder, weil es halt einfach so ein großer Begriff ist. Ja. Aber ich glaube nicht. Ja, ich glaube, es geht eher heutzutage doch um die Zusammenarbeit und dass man auch kollektiv gestaltet und nicht der Regisseur alles entscheidet.
Ja, ich meine, so eine Aussage wie, dass das deutsche Regietheater wird in der ganzen Welt verlacht. Wie hast du, ich meine, du studierst ja Theaterwissenschaften, wie hat man da auch immer so ein bisschen so einen Außenblick? Wie wird man eigentlich international so gesehen? Irgendwie redet Deutschland da irgendwie ein gewichtiges Wörtchen mit? Oder ist das, sage ich mal, kann man das irgendwie sagen? Wie das so international verortet ist, wird hier wirklich was Neues gemacht oder sind wir da eher, mehr so im Mittelfeld? Oder?
Doch, ich glaube schon, dass wir nicht zum Mittelfeld gehören, sondern schon zur oberen Liga. Es gibt viele Regisseure, die auch im Ausland auf Festivals gespielt werden, also Inszenierungen von Regisseuren, die Preise erhalten. Zum Beispiel Thomas Ostermeier hat in Moskau jetzt das Fräulein Julie gemacht von Strindberg und das wurde auch sehr hoch gelobt.
Also er ist Regisseur.
Ja, und Intendant der Schaubühne in Berlin.
Tja, na gut, dann ist das jetzt sozusagen vielleicht schon ein bisschen überwunden, aber weil in den 90er, wahrscheinlich war das eher so in den 90er und frühen Nullerjahren so, als noch so die wilde Postmoderne herrschte und so total ungebändigt durch die Theaterseele rauschte. Aber genau, bleiben wir doch mal, also kommen wir doch noch mal ganz kurz auf diesen Untertitel der Sendung zurück. Warum sind da immer alle nackt? Also wie gesagt, vielleicht ist es nur ein Klischee, aber wann hat denn das eigentlich angefangen, dass man dauernd irgendwie so sich genötigt fühlte, Nacktheit im Theater zu zeigen? Und vor allem, warum wollte man das machen? War es jetzt, weil man sagte, das muss die Realität abbilden oder wollte man einfach nur schockieren oder was? Also dementsprechend auch die Brutalität und so weiter?
Ich glaube, es ist eher so ein Schockmoment, den man damit provozieren will. Zum Beispiel auch, indem man eben nicht ästhetische Körper auf die Bühne stellt, dicke Männer mit dicken Bäuchen und einfach unästhetische Körper. Mhm. Und dass man das live sieht. Also dieses Live-Moment ist ja auch ganz wesentlich, dass es halt kein Film ist.
Sondern ja, vielleicht ist das ja auch sowas für die dekadente Avantgarde, die sich gerne sozusagen abscheuliche Dinge ansieht, so wie es ja früher auch war. Wo, weiß ich nicht, ist jetzt zwar ganz schön gewagter Vergleich, aber wo sozusagen die adlige Oberschicht im 17. Jahrhundert zur Hinrichtung gegangen ist, so zur Belustigung. Aber ich sage mal so, es gibt ja wirklich Inszenierungen, die teilweise ziemlich heftig sind, wo, ich meine, ist es ein Gerücht oder wo dann irgendwie, weiß ich nicht, ins Publikum uriniert wird oder gibt es das oder ist das jetzt übertrieben?
Doch, das gibt es schon.
Was ist denn so das Extremste, von dem du mal gehört hast? Oder vielleicht noch interessanter, was du mal selbst gesehen hast oder sehen musstest?
Ich habe einmal gehört von der Performance in Hildesheim. Da sollen sich ernsthaft zwei Menschen aneinander genäht haben mit einer Nadel. Und das fand ich sehr, sehr schockierend.
Okay.
So, dass dann auch wirklich der
Krankenwagen... An welcher Stelle haben die sich denn so zusammengenäht?
Ich glaube, an der Schulter.
Okay, naja, das geht ja noch. Ich meine, ja, man könnte sich ja noch unangenehmeren Stellen, sag ich mal. Na gut, Ja, gibt's da noch andere? Also ja, ich gebe zu, das ist schwer zu toppen gerade, aber also das hast du gehört? Was hast du denn selber mal gesehen, sag ich mal? Oder hast du dich davon eher ferngehalten?
Ich glaube, ich bin, was Blut angeht, ein sehr empfindlicher Mensch. Deswegen habe ich mich eher von ferngehalten. Aber ich habe im Fernsehen, was natürlich nicht dasselbe ist, auch eine Performance gesehen, wo man mit inneren Organen von Tieren geworfen hat. Und das ist natürlich dann auch sehr blutig.
Aber es gibt also es gibt auch Selbstverstümmelungen und so etwas?
Doch, genau. Und zum Beispiel die Frau Abramowik, die hat solche Performances auch gemacht. Und zwar gibt es die eine berühmte Performance, wo sie sich auf einen Eisblock legt und sich vorher... Nein, man muss von ganz vorn anfangen. Es gibt diese eine berühmte Performance von ihr, wo sie vorher 2 Gläser Honig isst und eine Flasche Wein trinkt. Danach ritzt sie sich mit einer Glasscheibe einen Davidsstern um den Bauchnabel, legt sich auf 2 Eisblöcke und lässt dann Heizstrahler auf ihren Bauch sozusagen drauf scheinen. Und da ist ja der bedeutende, also durch diese Heizstrahler kommt das Blut in Wallung und wiederum durch das Eis wird es ja die Zirkulation irgendwie gestoppt oder ja. Und das ist wirklich lebensgefährlich. Okay. Und sie wartet darauf, dass auf dem Publikum, also das ist ja auch der wesentliche Moment, der sozusagen damit provoziert wird, dass das Publikum eingreift oder wann es eingreift. Also sie hätte da auch sterben können. Krass. Ja, ich weiß nicht, ob sie es abgebrochen hätte. Aber es hat dann wohl jemand eingegriffen und deswegen war die Performance dann beendet und so. Also das wird auch wirklich provoziert. Diese Interaktion, was ja auch das Theater ausmacht, also die Interaktion zwischen Zuschauer und Akteur.
Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, das ist natürlich ein Paradebeispiel. Die Beziehung zum Publikum, das ist ja etwas, was sich ganz grundlegend einfach unterscheidet. Also der grundlegende Unterschied zum Kino etwa, also zum Film. Du hast sozusagen, das wird natürlich auch erst seit einiger Zeit, sage ich mal, gemacht, dass man wirklich aktiv versucht, das Publikum als Akteur des Stückes zu sehen. Ne? Was gibt es denn noch so für Beispiele, wo man versucht, das Publikum mit einzubinden? Also wo die vielleicht aufgefordert werden, was weiß ich, irgendwas zu sprechen oder wo man sie vielleicht absichtlich, es gibt ja die berühmte Strategie der Publikumsbeschimpfung, wo man sie vielleicht absichtlich provoziert, damit sie irgendwie wütend werden oder gibt es sowas?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch selbst schon erlebt während meines Studiums in Hildesheim. Da gab es immer so eine Abschlusswoche, wo verschiedene Studierende Performances auch gemacht haben und gezeigt haben. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Performance hieß, ist auch egal. Und man kam auf jeden Fall rein und man wurde von den Performern direkt mitgenommen in einen Raum und dann wurde einem eine Geschichte erzählt und irgendwann weint der andere Performer. Und dann sagt der erste Performer, ja, nehmen Sie ihn in den Arm, trösten Sie ihn. Und in dem Moment, also das ist eine direkte Aufgabe und man weiß einfach nicht, was man tun soll. Man ist in so einer Zwangssituation und denkt, okay, ist das jetzt Realität? Nein, eigentlich, aber doch, das ist so eine normale Situation und es ist ganz, ganz schwierig. Was tut man da? Und diese innere Bedrängnis ist einfach Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass das, ja, dass mich das so fesselt.
Ich habe auch mal gehört, dass, obwohl das war, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Und auch nicht, welches Stück es war. Schwierig. Jedenfalls, da war es so, die haben einfach die Rollen vertauscht, so ein bisschen. Also das Publikum saß wohl auf der Bühne. Und die Schauspieler waren unten sozusagen unten in den Rängen. Ja, ich weiß nicht genau, wie sie das gespielt haben, aber es war halt irgendwie so ganz anders. Das Publikum saß im Licht und die Schauspieler saßen irgendwie im Dunkeln. Ob sie jetzt saßen, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie auch, was sie jetzt gemacht haben, weiß ich eben nicht mehr. Bloß diese Konstellation habe ich mal gehört. Ja, wir tauchen gleich noch etwas weiter tiefer in diese ganze Geschichte ein. Zunächst hören wir, aber als kleine Entschlackung sozusagen von den Beatles, Schauspiel natürlich, Act Naturally.
The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies, then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is naturally. You can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies, then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time.
Ja, also dann erzähle ich nochmal ein paar kleine Anekdoten aus meiner geringen Theatererfahrung. Ich glaube, ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht genau wie viel, 2 Theaterstücke gesehen oder 3 vielleicht. Die waren auch gar nicht schlecht. Das ist sozusagen jetzt keine Ausrede, warum ich nicht ins Theater gehe. Aber ich kann ja mal, also eins, was mich sehr beeindruckt hat und wo halt auch so eine interessante Publikumsinteraktion eigentlich war, das war Klamms Krieg. Du kennst es, nehme ich an, oder?
Nein.
Okay. Ich kenne den Autor leider, der ist mir auch gerade nicht präsent, aber es sieht so aus, das ist ein Stück, was ausschließlich an Schulen vorgeführt wird. Und zwar nicht in der Aula, sondern ausschließlich in Klassenräumen. Es sieht nämlich so aus, der Hauptdarsteller, es gibt auch nur einen Darsteller, es ist ein Lehrer, jener besagte Herr Klamm. Und der hat halt, es geht halt so um im Prinzip so ein bisschen Mobbing, Psycho-Spielchen so zwischen Lehrern und Schülern. Und er hat halt irgendwie einen durchfallen lassen. Und dieser Schüler hat sich daraufhin irgendwie das Leben genommen. Und das ist natürlich ganz schlecht für die Atmosphäre. Und deshalb hat ihm die Klasse jetzt den Krieg erklärt. Und zwar schweigt sie ihn nur noch an. Und das heißt, wir saßen dann als Zuschauer, aber eigentlich auch als Klasse, als diese Klasse in diesem Stück drin und haben natürlich geschwiegen. Und er hat auch, er hat uns auch beleidigt. wie das natürlich bei einem Lehrer dieses Kalibers sozusagen auch irgendwie so sein muss. Und das war auch irgendwie eine merkwürdige Situation teilweise. Aber es war ein großartiger Schauspieler. Es hing natürlich total von ihm ab, wie das so lief. War sehr fesselnd. Das mal so als Beispiel, was das ist natürlich jetzt was, wo man schlecht mal sagen kann, ach, da gehe ich jetzt mal ins Theater und gucke mir das mal an. Ich weiß nicht, ob das auch fürs Theater gemacht wird, aber in der Schulklasse wirkt es auf jeden Fall nochmal ganz anders. Und eine andere Sache, die ich noch erzählen wollte, so in Sachen extreme Performance-Kunst, die ich recht spannend fand, war vor kurzem, das war ein Medienkongress oder so etwas in der Art, da ein Typ, ein Performance-Künstler, der hat unter ärztlicher Aufsicht sich seine gesamten Körperflüssigkeiten blau einfärben lassen. Und hat sich dann ja auch im Prinzip so Abramowitsch-mäßig einfach hingesetzt als ich bin hier Kunst. Und hat im Laufe der Zeit, weiß nicht, ob er da irgendwelche Beschleuniger oder irgendwas genommen hat, jedenfalls hat er im Laufe der Zeit diese Körperflüssigkeiten alle wieder ausgeschieden. Also Schweiß, Tränen. Und er war am Ende völlig, seine ganze Haut war blau. Ihm ist es aus den Augen, aus der Nase, aus dem Mund, alles kam nur noch blau raus. Das war auf jeden Fall schon irgendwie ziemlich heftig. Ja, was er damit gemeint hat, gewollt hat. Ich wollte ja auch vorhin noch fragen, diese Eisblock-Performance, weißt du vielleicht, was für einen Titel die hatte?
Puh, die Eisblock-Performance. Da müsste ich nachschauen.
Ja, sonst tragen wir es nochmal in den Shownotes nach. Also ich denke sowieso, ja, wir werden einige dieser Sachen nochmal verlinken, weil man sich das ja bestimmt mal irgendwie angesehen haben muss. Ja, ich weiß nicht, ich habe so eine gewisse Vermutung einfach, dass gerade das Theater oft so extrem agiert, das moderne Theater, weil man einfach irgendwie gegensteuern muss. Auf der einen Seite hast du natürlich immer die Leute, sozusagen die Brotstücke, heißt es dann auch, glaube ich, ne? Also die alten Schinken im Prinzip, die meisten Leute nur mal gerne sehen wollen. Das sind halt die, durch die man sich halt auch am ehesten noch finanzieren kann. Und jeder Intendant muss eigentlich muss abwägen zwischen Experiment und alten Klassikern, die halt immer laufen. Und meine Vermutung ist halt, geht in die Richtung, dass sich das Theater sozusagen gegen den Vorwurf wehren muss, immer nur dieses verstaubte Wiederaufführungstheater zu sein. Und da werden ja immer nur hier, da wird eben immer nur geschwollen geredet und da kommen immer diese alten Schinken. Und gerade deshalb kommt dann so eine extreme Gegenreaktion, um eben zu sagen, nein, wir sind modern, wir sind Gegenwart, wir zeigen hier, wo es lang geht. Kann man das so sagen oder wie würdest du das sehen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also Theater hat ja auch immer was Politisches, einen Protest irgendwie und hat natürlich auch nicht so die Möglichkeiten wie der Film, so extreme Sachen zu machen. Und deswegen muss es eben immer extremer sein, ja. Also beim Film gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, extreme Sachen zu zeigen, ohne diese wirklich darzustellen. Und das kann das Theater eben nicht, weil es live ist.
Mhm. Ja, man könnte ja eine Wand hinstellen und dann dahinter hört man dann irgendwelche Schreie und wird doch bestimmt auch gemacht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten.
Ja, also was ich auch eine ganz spannende Frage finde, ist, ich denke mal, jeder hat irgendwie im Deutschunterricht früher mal so, ist irgendwie mal über diesen Text gestolpert von Schiller, die Schaubühne als, ich glaube, moralische Anstalt oder so in etwa, also als pädagogische Institution, sag ich mal. Und das ist natürlich schon ein recht alter Text. Und was ich sozusagen jetzt nochmal für das moderne Theater fragen möchte, ist, was ist eigentlich die Aufgabe des Theaters? Du hattest schon gerade angesprochen, politisch zum Beispiel zu sein, aber was noch? Also was ist eigentlich die Aufgabe des Theaters?
Ja, die Aufgabe des Theaters, das ist schwierig. Es gibt ja den Kulturauftrag, irgendwie ja Bildung zu vermitteln und zu unterhalten und so weiter. Ich weiß nicht, also inwieweit man das jetzt verallgemeinern kann für das Theater. Also für mich ganz persönlich ist die Aufgabe des Theaters, dass ich hingehe und mir etwas anschaue und nach Hause gehe und bestimmte Denkanstöße mitbekomme. Und diese Denkanstöße resultieren nicht mal unbedingt aus Geschichten, die mir da gezeigt werden, erzählt werden, sondern das kann eben gerade auch der Bruch in der Geschichte sein. Der Bruch im Stück, in der Aufführung, der mir dann zu denken gibt und ich dann wieder anfange zu hinterfragen und mit anderen, die das Stück auch gesehen haben, zu diskutieren und so weiter. Und über bestimmte gesellschaftliche Probleme nachzudenken, politische Probleme.
Vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen. Was war denn so ein Theaterstück, was dich so in dieser Hinsicht, sage ich mal, sehr beeindruckt hat? Und was ist da passiert, also in dem Stück?
Das war ein Stück, dessen Titel ich auch nicht mehr weiß. Es war ein Tanztheaterstück letztes Jahr, was ich im Haus der Berliner Festspiele gesehen habe. Und das Thema war der Islam und wie der sozusagen gelebt wird und was daraus entsteht und wie eben Glauben auch zu Attentaten und so weiter führen kann. Wie gesagt, ein Tanztheaterstück und
ganz kurz, wie kann man sich das vorstellen? Also ist das jetzt stumm, wird nur getanzt oder wie wird da der Inhalt vermittelt?
Also es gibt natürlich Stücke, die ganz stumm sind und nur getanzt, wo nur getanzt wird, aber bei dem Stück war es jetzt speziell so, dass am Anfang ein Schauspieler war und verschiedenes Material vorgelesen hat, Zeitungsartikel, irgendwelche Texte, die dann auch im Hintergrund mit angepinnt wurden und so weiter oder durch Videos an die Wand gestrahlt wurden. So wurde das vermittelt und natürlich auch durch Sprache.
Ja. Und was sag ich mal, hat dich jetzt an dem Stück so beeindruckt?
Dass das sozusagen doch eine Gegenmeinung dazu gestellt hat, als das, was man irgendwie in den Medien immer hört. Mhm. Ja, das.
Also so von diesem hier, genau, also Muslime das war, sind alle irgendwie Terroristen, so nach dem Motto.
Richtig, genau, ja.
Okay.
Und
also sprich, ja. Das Stück hat jetzt eine Gegenmeinung dazu eingenommen. Richtig. Zu diesem Klischee Muslime und Terrorismus und so weiter.
Richtig, richtig, genau.
Okay. Das Stichwort Tanztheater ist, finde ich, ganz gut. Vielleicht, was gibt es, also was gibt es da, das ist, denke ich mal, wie lange gibt es denn Tanztheater? Ist das schon älter oder ist das auch eher was jetzt eher eine neuere Entwicklung ist?
Also natürlich ist das schon auch eine neuere Entwicklung, aber das resultiert ja auch aus dem klassischen Tanz, also aus Ballett. Ballett gab es ja schon.
Ja.
Also gibt es schon länger. Aber dieses moderne Tanztheater, das ist eigentlich eine sehr junge Disziplin. Ebenso auch, wie es an der FU den Studiengang Tanzwissenschaft gibt, der eigentlich auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre er alt ist, aber er ist noch nicht alt. Mhm. Also das theoretisch zu untersuchen, das ist auch noch nicht so lang. Mhm.
Ich versuche das mal so ein bisschen zu erforschen, also wie die Formensprache, sage ich mal, im Theater jetzt aussieht. Wie sieht es denn so zum Beispiel aus mit Einbindung von, von audiovisuellen Sachen, zum, weiß ich nicht, Bildschirme, wird da irgendwie gemixt, vielleicht manchmal mit Filmprojektion oder wie gibt es das? Wird das oft verwandt oder?
Ja, auf jeden Fall, das wird sehr oft verwandt. Zum Beispiel auch bei den schon genannten Regisseuren Stefan Pucher, den ich eher als Pop-Regisseur bezeichnen würde. Der bindet also sehr viel Video mit ein, indem er auch also Live-Video benutzt, sodass man den Schauspieler auch nicht nur aus der Front sehen kann, sondern auch aus anderen Perspektiven und so weiter, um da einfach nochmal eine andere Ansicht zu haben, dass er das sozusagen doppelt oder einfach vor eine Szene vorschaltet, die vorher aber mit eben denselben Schauspielern gedreht wurde. Da gibt es ein faszinierendes Stück. Also natürlich gibt es nicht nur ein faszinierendes Stück, aber ein Stück, was mir jetzt gerade einfällt, das ist Der Sturm von Shakespeare. Den hat er in Münchner Kammerspielen vor ein paar Jahren gemacht. Da sieht man das ganz gut, auch dieses Vorschalten von Video und immer wieder Einbinden. Oder zurzeit zu sehen am Deutschen Theater in Berlin, Tape von Steven Belber, auch in der Regie von Stefan Pucher. Da sieht man diese Doppelung mit den verschiedenen Perspektiven sehr gut.
Und was sonst noch so? Also man kennt ja jetzt einfach von normalen Popkonzerten, riesen Lightshows und Trockennebel und also Trockeneisnebel. Ist sowas beliebt oder verzichtet man da eher drauf?
Ja, was heißt beliebt? Doch, das gibt es schon. Also Trockeneisnebel gibt es auch und
ja, man, ich weiß nicht, man sieht dann irgendwie immer nur so auf Dreisat irgendwie mal kurz bei Kulturzeit, da wird dann mal kurz was gezeigt aus den Proben. Naja, und man sieht dann halt wirklich in den meisten Fällen dann doch eher so die Bretter, die Welt bedeuten und ja, vielleicht dann noch so eine rote Wand dahinter oder.
Okay.
Da, ansonsten, also ich bin irgendwie, ich habe immer das Gefühl, so die Inszenierungen haben eher so was Minimalistisches. Also so das. Dass man jetzt so richtig visuellen Overkill oder sowas macht, das einerseits, denke ich mal, ist vielleicht eine Geldfrage, aber andererseits ist es vielleicht auch ästhetisch gar nicht so gewünscht.
Richtig, das stimmt. Also es gibt schon viele Regisseure, die ja auch mit sehr kahlen Bühnen einfach arbeiten oder wo einfach ja, das Bühnenkonzept sehr interessant ist, ohne dass da sehr viele Requisiten sind, sehr viel Dekoration ist. Zum Beispiel Michael Thalheimer, der sehr viel am Deutschen Theater inszeniert, macht zusammen mit seinem Bühnenbildner Olaf Altmann so ganz, ganz karge Bühnen. Es gibt das Stück von Dea Loa, Unschuld, da ist zum Beispiel die Bühne ist einfach so ein spitzer, schwarzer Kegel und darauf, ja, oder an diesem Kegel arbeiten sich die Schauspieler ab, weil es auch sehr, sehr schwierig ist, darauf zu spielen, eine anderthalb Stunde lang diesen Kegel hoch und runter zu laufen. Das ist einfach auch eine Anstrengung. Oder er hat vor Jahren von Gerhard Hauptmann die Ratten am Deutschen Theater inszeniert. Und da ist die Bühne quasi wie so ein, ja, wie soll man sagen, wie eine Zange, die quasi einen Abstand von einer Zangenspitze zur anderen Zangenspitze von 1,50 Meter hat. Und dann müssen natürlich die Schauspieler die ganze Zeit gebückt und geduckt da entlang laufen, was einfach auch körperlich anstrengend ist. Ja.
Aha, okay. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen noch mal einmal kurz Musik. Und zwar Showbiz von Muse.
Thank you.
sehr theatralisch hier mit Muse. Wir erinnern uns auch langsam nach diesem ekstatischen Höhepunkt. Geht es dann auch wieder abwärts, also nähern wir uns dem Ende der Sendung. Es wird natürlich immer besser mit jeder Minute hier. Aber trotzdem gibt es ja, also wir haben uns hier an Klischees abgearbeitet in dieser Sendung. Und ein weiteres Klischee ist ja, also belehre mich eines Besseren, ob es eins ist, nämlich dass nur 5-10% der Bevölkerung eigentlich überhaupt ins Theater geht. Also dass das eigentlich eine totale, ja, Nischenveranstaltung irgendwie ist. Ist dem so oder würdest du das eher verneinen?
Ich glaube, es ist schon so. Doch, das muss man zugeben. Aber es gibt schon Bestrebungen, mehr Leute ins Theater zu holen und auch ja, Menschen zu integrieren und ihnen das zugänglich zu machen. So werden zum Beispiel theaterpädagogisch wird da sehr viel gemacht, dass Schulen sozusagen zu Aufführungsbesuchen gehen und Dramaturgen vorher den Stückkontext erklären oder verschiedene Workshops geben zu diesem Thema, zu diesem Stück. Und es wird auch sehr viel gearbeitet mit gesellschaftlichen Randgruppen wie mit Migranten und so weiter. Da hat das Maxim Gorki Theater vor ein paar Jahren ein Stück gemacht, zusammen mit der Rüttli-Schule in Neukölln, die ja sehr verschrien war.
Ja.
Was sich aber mittlerweile gebessert hat.
Das war die totale Vorzeigeschule, glaube ich, ne?
Richtig, genau, ja. Da gab es vor kurzem auch in verschiedenen Zeitungen da Artikel, ob es als Paradebeispiel für die Besserung im Umgang mit Gewalt und so weiter gehen kann.
Wenn die Medien jeder Schule so viel Aufmerksamkeit widmen würden, würde das vielleicht auch passieren.
Richtig, genau. Und die haben vor Jahren Romeo und Julia gemacht, als eine Hip-Hop-Version. Und das war sozusagen so ein Bestreben, ja, Menschen einzubinden, die dem Theater sehr fern sind.
Mhm. Ja.
Aber es gibt schon auch, es ist natürlich auch, es ist von Theater zu Theater verschieden. Also das Volksbühnenpublikum ist natürlich ein anderes als das Publikum des Berliner Ensembles. Mhm. Oder das Publikum des Hebel am Ufer ist ein anderes als das des Deutschen Theaters.
Ja.
Das ist ganz verschieden, ja. Aber tendenziell ist es natürlich nicht so ein großes Medium, das alle erreicht. Klar, es ist jeder irgendwie in der Schule schon einmal im Theater gewesen und hat sich so diese Klassiker angeschaut, wie die Räuber von Schiller und so weiter. Mhm. Aber
das Problem ist halt auch immer, dass Theater ist sozusagen immer so das Synonym für Hochkultur. Irgendwie, ne? Das, also nur die Oper, sag ich mal, ist da noch ein Zacken schärfer vielleicht, also in dieser Wahrnehmung, dass man da wirklich sagt, dass, ja, da geht sozusagen das Bildungsbürgertum hin. Das ist vielleicht auch einfach so ein Problem, was einfach eine Hemmschwelle für viele ist, dass sie sagen, ach naja, das ist so wie.
Richtig.
Aber es kann auch ganz einfach Unterhaltung sein, ne? Also nicht, was heißt hier einfach, es ist ja nichts Schlechtes, aber ich meine einfach gute Unterhaltung.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch nicht ständig drüber nachdenken und so weiter und das analysieren, sondern man kann sich auch mal nett eine Geschichte erzählen lassen. Und das kann es auf jeden Fall.
Mhm. Wir können ja mal so ein bisschen Glaskugeln. Also wo siehst du, sag ich mal, in der Zukunft, du siehst ja momentan einige Tendenzen, wo siehst du so die Zukunft des Theaters? Eher positiv oder wird es weniger oder siehst du da eher Chancen, dass es mehr wird, dass mehr Bevölkerungsschichten das erreicht, dass es vielleicht relevanter wird für viele Menschen? Und ja, vor allem, was ich dann auch noch spannend fände, eben in welchen Formen, welche Formen könnten jetzt neu und groß dazukommen vielleicht und es populärer machen oder neuer, spannender, interessanter machen?
Eigentlich könnte man sagen, dass die Tendenz eher negativ ist, wenn man den Debatten dieser Tage glaubt und den Kulturmanagern dieser Tage glaubt, die das Theater
das ist ein tolles Wort.
Gern versuchen zu kommerzialisieren und sozusagen immer mehr Subventionen versuchen zu streichen. Da gibt es jetzt ein Buch, der Kulturinfarkt.
Habe ich auch von gehört.
richtig, das eine sehr große Welle an Protesten ausgelöst hat, in der Regel der Künstler, wo vier Kulturmanager oder Professoren für Kulturmanagement behaupten, dass das Land nicht so viele Theater braucht, wie es derzeit besitzt. Und das ist eigentlich eher negativ. Aber es gibt Protest und man kann nur weiter hoffen, dass die Theater auch erhalten bleiben. Und ich denke eben gerade mit solchen integrierenden Angeboten kann man schon vielleicht vor allem auch die junge Generation erreichen, auch mal ins Theater zu gehen, anstatt ins Kino. Was sehe ich als Entwicklungen für das Theater?
Also von der Methodik, von Ausdrucksformen?
Von der Methodik. Natürlich geht es doch in die Richtung der Verschmelzung der Künste, wie wir vorhin schon besprochen haben. Theater mit Video, Kunst zu kombinieren. Mit bildender Kunst, also es zeigt ja auch die Performance-Kunst, zu kombinieren und vor allem eben auch Theater mit Musik zu kombinieren. Das ist auch eine wesentliche Strömung, die ich sehe und die sich sicherlich auch weiterentwickelt. Auch im Genre der Oper, dass das sozusagen etwas entstaubt wird und nicht mehr nur die Partitur, das Alleinheilige des Ganzen ist, sondern dass man freiere Formen findet. Und es gibt zwei wesentliche Regisseure, die da verschiedene Formen entwickeln. Das ist zum einen David Martin, ein Pianist und ungarischer Regisseur, der hier auch in Berlin inszeniert und in Hannover. Und zum anderen Sebastian Baumgarten. Und David Martin inszeniert eigentlich nur an Schauspielhäusern. Er will bewusst nicht an die Oper, weil er da sozusagen verstaubte Strukturen sieht und weil er sich da zu sehr verpflichtet fühlt, etwas erfüllen zu müssen. Das lässt für ihn nicht so einen großen Spielraum. Und Sebastian Baumgarten inszeniert aber schon an der Oper. Genau. Also das ist eine wesentliche Tendenz, die ich sehe.
Was mir gerade noch eingefallen ist, du hattest das ja anfangs erwähnt, so wie du angefangen hast. Was ist denn eigentlich mit dem guten alten Puppentheater? Wird da, also ich meine, das könnte ich mir eigentlich ganz spannend vorstellen, dass man da mal ein bisschen Verschränkung mitmacht. Es gibt ja teilweise auch Puppentheater für Erwachsene. Und ich habe auch schon oft gehört, dass das einfach richtig gut sein soll.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich da weiter eigentlich gar nicht so viel mit beschäftigt habe. Das ist eigentlich ganz peinlich, aber das wäre eine Tendenz, die sicherlich möglich wäre auch. Aber soweit ich mich erinnere, gibt es so viel nicht oder ich habe es einfach noch nicht gefunden.
Vielleicht können wir ja mal so als Abschluss, damit man da auch gleich mit einem guten Gefühl aus dieser Sendung geht. Ich denke mal, wer das jetzt gehört hat, ist vielleicht so ein bisschen angefixt worden. Also ich hoffe mal irgendwie, dass das dazu beitragen konnte. Weiß jetzt aber vielleicht nicht, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Theater, aber wie und wo und wer eigentlich? Also wir sind ja immer noch das Campus Radio Potsdam. Also wir gehen mal vom Großraum Berlin-Brandenburg aus. Wenn du jetzt so jemanden hast, der irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie, ich fände das spannend, irgendwo jetzt mal hinzugehen, was würdest du ihm empfehlen, welcher Regisseur, welcher Autor oder welche Bühne irgendwie kann man so empfehlen?
Also im Prinzip kann man die großen Bühnen in Berlin empfehlen, so wenn man doch noch das wäre zum Beispiel am ehesten würde ich empfehlen für jemanden, der ins Theater gehen möchte und eine Geschichte sehen möchte, die sehr schön erzählt ist und inszeniert ist, dann ins Deutsche Theater zu Michael Thalheimer, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Das ist der Regisseur mit den kahlen Bühnen.
Okay.
Genau. Und ansonsten kann man auch in die Schaubühne gehen, also alles von Thomas Ostermeier, obwohl das schon, ja, ich sage mal, ein bisschen radikaler ist, ist es nicht mehr.
Ja.
Also klassisch kann man ja sowieso nicht sagen. Mhm. Dann natürlich für die ganz klassischen Sachen das Berliner Ensemble.
Mhm. Okay.
Und für jemanden, der doch zum Extremen neigt, die Volksbühne.
Ah, okay. Interessant. Ja, ist so wunderbar. Da haben wir ja so richtig, ist ja für jeden was dabei.
Genau. Und natürlich empfehle ich noch vom 4. bis 21. Mai das Theatertreffen mit den 10 wichtigsten und renommiertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum im Haus der Berliner Festspiele.
Wohlgemerkt, Mai 2012, für alle unsere Hörer zum zeitsouveränen Nachhören hier bei unserem Podcast. Ja, denn dies ist einer bei Funk Up, dem Campus Radio Potsdam. Und damit nähern wir uns jetzt dem Ende dieser Thematic-Ausgabe. Ich fand es sehr spannend, dass wir uns auch mal, ja, mal an ein etwas anderes Thema hier rangewagt haben und nicht nur dauernd irgendwie über Musik uns unterhalten haben, wie das da so oft ist. Ja, und dann hören wir jetzt zum Schluss noch Dennis Wilson mit End of the Show. Ich bin der Erik.
Und ich die Mary.
Tschüss.
Sky.